Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem Auftaktabend einer neuen Reihe, einer Vortragsreihe im Studium Generale der Hochschule Konstanz. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie Semester um Semester unentwegt Vortragsreihen. Immerhin die 21. habe ich vorher mal durchgezählt. In diesem Semester haben wir als Thema die Werte des Westens, wofür wir stehen und werben sollten. Werbung ist immer eine gute Sache. Hier liegen noch Karten, falls Sie welche mitnehmen wollen und noch weitere Gäste mit hierher bringen wollen für die nächsten Vorträge. Die Werte des Westens, wofür wir stehen und werben sollten. Warum dieses Thema? Ich möchte Sie in den ersten Minuten heute ein ganz klein bisschen einführen. Warum dieses Thema? Ich habe den Eindruck, dass der Westen eine schlechte PR macht, wenn man denn vom Westen überhaupt sprechen mag. Nehmen Sie es mal als Metapher für die westlichen Demokratien, Abendland und dergleichen. Ich glaube, der Westen macht schlechte Öffentlichkeitsarbeit, weil er nach außen sehr stark ein Bild abgibt, er stünde nahezu ausschließlich für Konsum und für Geld und ein an wirtschaftlichen Erfolg orientiertes Leben und hätte sonst nicht viel zu bieten. Und diejenigen, die dann vielleicht auf den Wohlstand des Westens schauen und ihn nicht teilen können oder nicht erreichen, kriegen vielleicht den Eindruck, irgendwas stimmt doch in dieser Welt nicht. Wir leben womöglich ein gottgefälliges, ein werteorientiertes Leben und haben es nicht so gut wie die. Da stimmt was nicht, das korrigieren wir jetzt mal und schreiten zur Tat. Ich glaube, manchmal stecken hinter vielen schlimmen Ereignissen aus den letzten Jahren, die wir beobachten durften, denken Sie nur an die Anschläge in Paris, genau solche Überlegungen. Meine Überlegung, dieses Thema auszuwählen für dieses Semester, rekurriert darauf. Ich glaube, dass der Westen sich erstens seiner Werte stärker selber bewusst werden sollte und sie auch kommunizieren sollte. Nach außen, aber übrigens auch nach innen. Ich glaube, dass wir durchaus für Werte stehen, dass wir aber oft nicht mehr aus dem FF heraus sofort sie benennen könnten. Und dazu soll diese Reihe eine kleine Anregung geben, was könnte es denn sein, wofür wir stehen. Eine meiner Thesen, vielleicht wird die im Laufe des Semesters widerlegt, eine meiner Thesen ist nämlich, uns geht es genau deshalb womöglich besser als anderen Regionen in der Welt, weil wir etwas haben, was man als Wert ansehen kann, was nicht Konsum und Geld ist und Wirtschaftskraft. Ich glaube, das sind die Folgen von bestimmten Werten. Aber ob die These aufgeht, weiß ich nicht. Das werden uns womöglich über das Semester hinweg die Referenten ein bisschen erzählen können. Wir haben, wenn Sie ins Programm schauen, wieder namhafte, interessante Leute da. Ich glaube, es lohnt sich, auch dieses Semester wieder montagsabends in die Aula zu kommen. Wenn Sie die Vortragsreihen aus den letzten 20 Semestern verpasst haben sollten und Interesse haben daran, ein bisschen nachzuvollziehen, was hier so geschehen ist, wir haben die meisten Vorträge in Ton dokumentiert. Die können Sie sich im Internet herunterladen, wo, das steht beispielsweise auf diesen Zetteln. Wenn Sie eine etwas ausführlichere Ankündigung der Vorträge interessieren, dann können Sie die bekommen, wenn Sie auf die Internetseite der Hochschule Konstanz gehen und sich dort zum Studium Generale hangeln. Dann finden Sie eine Broschüre, in der zu jedem der Vorträge ein Ankündigungstext steht, den die Referenten geschrieben haben. Und da stehen auch Literaturangaben, Literaturtipps, die die Referenten Ihnen zu den Themen machen, falls Sie sich vielleicht noch ein bisschen vertiefen wollen oder vorbereiten wollen, wie auch immer. Und auch dort finden Sie dann einen Hinweis, wo die Dateien stehen, die Audiodateien, die wir zu den Vorträgen der letzten 20 Folgen vorrätig haben. Die allerletzte Folge ist noch nicht online. Aus dem letzten Semester die Vortragsreihe Diese Wirtschaft tötet. Da werden Sie die Vorträge wahrscheinlich im April, denke ich mal, dann auch online finden. So, Ich habe Ihnen gesagt, wir haben interessante Referenten da. Das ist so und das fängt auch heute Abend gleich so an. Wir haben zu Gast Philipp Thomas von der Universität Tübingen. Er hat, wie wahrscheinlich die meisten der Referenten, einen akademischen Werdegang in den Knochen. Er hat Philosophie studiert, Theologie studiert, Biologie studiert und hat sich in Philosophie nicht nur promoviert, sondern dann auch noch habilitiert. Herr Thomas war auch schon ein paar Mal hier. Und vielleicht wird der eine oder andere von Ihnen sich erinnern. Ich glaube, es ist jetzt Ihr dritter Vortrag, wenn ich das richtig sehe, oder? Oder sogar der vierte.
Ich mache so gerne, dass der vier vorkommt
und das andere rein. Und ich wollte mit den dreien hindeuten darauf, dass ja gerne noch ein vierter folgen darf. Also, wir haben zu Gast Herrn Philipp Thomas von der Uni Tübingen. Er wird Ihnen etwas über einen westlichen Wert sagen, nämlich den der Individualität. Sie werden im Anschluss Gelegenheit haben, auch mit uns ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen. Aber jetzt erstmal wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei dem Vortrag von Herrn Thomas.
Vielen Dank, Professor Friedrich. Vielen Dank auch, dass ich die Vortragsreihe einleiten darf. Ich werde mich auch bemühen, deswegen habe ich das auch in der ersten Zeile der Folie zitiert, den Titel. Ich werde mich bemühen, auch eine Art Antwort zu finden zu dieser Frage, die in der Vortragsreihentitel formuliert ist. Wofür wollen wir stehen? Wofür wollen wir werben? Eine Antwort, die allerdings dann eben auf diesen Wert der Individualität jetzt besonders bezogen ist. Von hinten komme ich ran an die. Ich habe es so nach hinten gemacht, dass da war ich praktisch bei der letzten Folie.
Das ist, so kommen Sie zur ersten.
Und ah, sind Sie bei der allerersten. Also super.
Oder den und nicht die beiden.
Alles klar. Jetzt also von Anfang. Ein Beispiel einer äußeren, also einer Kritik aus einer anderen Kultur am westlichen Lebensstil soll meinen Vortrag beginnen. Ich möchte dann aber zeigen, dass diese Kritik an den westlichen Werten eigentlich schon ganz alt ist und sie auch schon vor 40, 50 Jahren innerhalb des Westens formuliert worden ist, ausformuliert worden, eine große Diskussion darüber schon damals bestand. Zu dieser Diskussion gehört auch der dritte und vielleicht wichtigste Teil meines Vortrags. Das ist die Antwort auf die damalige radikale Kritik, formuliert von einem meiner Lieblingsphilosophen, Charles Taylor, der sich hier eine differenzierte Kritik entwickelt hat. Und das wird sozusagen schon die erste Antwort, philosophische Antwort auf die Frage unserer Werte sein. Und dann aber möchte ich auch zum Schluss mir ganz wörtlich diese Frage stellen und mich selber befragen, was könnte man jetzt aus diesem entwickelten Gedanken also ableiten und tatsächlich auch formulieren. Ich beginne also mit der Kritik am westlichen Lebensstil, ein Blick von außen. Ich werde dazu eine chinesische Position von einem Philosophieprofessor wählen. Ich möchte bewusst jetzt nicht, also zunächst hatte ich mir überlegt, Stimmen aus der islamischen Welt auch zu zitieren, aber da ist der Nachteil eigentlich der, dass wir so sehr betroffen sind von allem, was mit islamistischem Terror zu tun hat und auch von Hasspredigten, dass wir es kaum trennen können. Wenn ich jetzt einen islamischen Intellektuellen zitieren würde, dann würden wir immer die ganze Zeit denken, Herr Professor Friedrich hat es auch erwähnt, wir empfinden das natürlich als Kritik, aber Terror ist keine Kritik eigentlich. Sie müssten sich so vorstellen, dass die von der NSU Ermordeten, die hätten sich auch nicht gefragt, was ist hier zu kritisieren an unserem islamischen Hintergrund, sondern das ist einfach Terror gewesen und muss als Terror behandelt werden. Das ist keine Kritik. Und genauso ist es mit den Hasspredigten, das sind keine ausgearbeiteten Kritikpunkte. Das also nur, falls Sie erwartet haben oder falls Sie sich fragen, warum gehe ich jetzt auf eine andere Kultur. Selbstverständlich ginge das auch mit Philosophie, Theologie aus der islamischen Welt. Ich habe ja selbst in Tübingen das Glück, Zentrum für islamische Theologie dort zu haben. Das ist so eine Art dritte theologische Fakultät bei uns. Und da habe ich zahlreiche Bekannte und Freunde und wir diskutieren natürlich auch. Aber das ist dann wirklich gegenseitiges Kritisieren im Sinne von differenzieren, scheiden, Frage, hinterfragen. Gut, also ein Blick von außen aus chinesischer Perspektive. Tu Weiming hat einen Aufsatz veröffentlicht, Multiple Modernities. Das ist die interessante These, es gibt nicht nur eine Moderne auf der Welt, die westliche Moderne ist nicht die einzige. Oder wenn wir von Moderne sprechen, dann sollten wir nicht immer denken, das ist jetzt schon gleich Westen, sondern, sagt Tu Weiming, es gibt auch so etwas wie eine asiatisch-konfuzianische Moderne, die aber anderen Werten folgt. Und deswegen ist dieser Aufsatz so interessant. Und hier sehen wir nun mal die geballte Kritik. Einige der negativsten Aspekte der westlichen Moderne, Ausbeutung, Merkantilismus, Konsumismus, Materialismus, Gier, Egoismus und brutale Wettbewerblichkeit. Vielleicht haben Sie es auch gehört, es ist gerade auch aktuell, weil vor einiger Zeit, ich glaube es war beim Parteikongress der chinesischen KP, die westlichen Werte tatsächlich explizit benannt wurden, als sozusagen das, was es aus der Gesellschaft zu entfernen gilt, sodass also auch Institutionen wie zum Beispiel jetzt diese oder auch Radiostationen oder so müssen wieder auf Mao-Texte eingeschworen werden. Das heißt, es gibt also einen ideologischen Rollback gerade und da sind tatsächlich die westlichen Werte genannt worden. Etwas weniger scharf formuliert Tu Weiming nun ein Gegenprogramm. Und er macht einen Kontrast auf und dieser Kontrast soll uns bis zur letzten Folie beschäftigen. Also es geht um ein konfuzianisches Insistieren und jetzt kommen die Kontrastpaare. Die Bedeutung der Gleichheit, also die Gleichheit ist wichtiger als die Freiheit. Die Sympathie ist wichtiger als Rationalität. Civility könnte man mit sozialen Regeln übersetzen. Gesellschaftliche Regeln ist wichtiger als Gesetz. Dann Pflicht ist wichtiger als Rechte. Und dann Human Relatedness könnte man sagen, zwischenmenschliche Beziehungen sind wichtiger als Individualismus. Und das alles mag erscheinen als diametral entgegengesetzt zu westlichen Aufklärung, Enlightenment, also westliche Moderne. Die Werteorientierung der westlichen Moderne wäre also Freiheit, Rationalität, Gesetz, Recht, Individualismus. Und heute spreche ich ja über Individualität. Und die konfuzianischen Werte dagegen werden hier genannt als Gleichheit, Sympathie, gesellschaftliche Regeln, Pflicht und zwischenmenschliche Beziehungen. Weil der Wert, über den ich spreche, Individualität, hier im Gegensatz zu der Human Relatedness genannt wird, ein Wort dazu. Wenn wir uns fragen, wer bin ich, dann fallen uns Antworten ein, die irgendwie ein Programm im Hintergrund haben, das man mit Slogans umschreiben könnte, mach dein Ding, sei du selbst, finde deinen Stil, verwirkliche dich selbst, vielleicht sogar sei einzigartig. Und diese zwischenmenschlichen Beziehungen, auf denen es also Tu Weiming ankommt, diese würden das Individuum in seiner Bezogenheit zum Beispiel in der Familie betrachten. Da würde es nicht heißen, mach dein Ding, sondern sei jetzt für meinen Fall ein guter Sohn oder sei ein guter Vater, sei ein guter Ehemann, sei ein guter Cousin, Schwager oder Bruder und generalisiert sei ein guter Teil des Ganzen. Daran merken Sie schon, dass da durchaus sehr wichtige Werte hier dahinter stecken, die wir auch, glaube ich, zum großen Teil auch teilen können. Da geht es also mit dieser Konfrontation, die uns jetzt weiter auch beschäftigen soll, geht es da gar nicht gleich ganz auf, weil wir sagen würden, das kennen wir eigentlich auch. Und man kann vielleicht auch ein guter Sohn sein und trotzdem sein eigenes Ding machen und nicht einer Familienideologie folgen oder einer gewissen Erwartung der Gesellschaft. Also da sehen Sie, diese Opposition ist erstmal wichtig zum Verstehen, gleichzeitig aber liegt hier schon der Teufel im Detail, beziehungsweise liegt hier das, was man philosophisch jetzt auch noch herausheben könnte. Solche Bilder findet man jetzt mal bezogen auf mein Metier, Schulsystem, Lehrerbildung ist ja meine Aufgabe in Tübingen auch. Und wer schon unterrichtet hat an unseren Schulen, weiß ja auch die Schattenseiten des Individualismus, erkennt die, dieses sehr auf sich selbst bezogene, auf das Einzelne bezogene, die Schwierigkeit in der Gruppe etwas zu erarbeiten. Und Sie kennen ja die Firma Wirth, Schrauben, glaube ich, hauptsächlich, in Künzelsau bei Schwäbisch Hall. Und Wirth hat nicht nur eine Kunsthalle dem Land geschenkt oder den Menschen zur Verfügung gestellt, sondern auch eine eigene Schule. Diese Schule bildet jetzt aber natürlich für ganz normalen also Lernziele aus, ist nur finanziert von Wirth, aber dort wurde was Neues ausprobiert und da, das erzähle ich deshalb, weil das folgt diesem Individualitätsprinzip. Da haben die Schüler, auch kleinere Schüler, eigene Schreibtische. Fast hätte ich gesagt, ein eigenes Büro. Es ist eher ein eigener Schreibtisch im Großraumbüro. Es ist auch konsequent, denn so wie Schule im Moment funktioniert, adressiert sie eigentlich immer noch ein fast altmodisches Verständnis vom Kollektiv. Ja, die ganze Klasse wird angesprochen, die ganze Klasse soll die gleichen Aufgaben machen, die ganze Klasse wird bestraft und so weiter. Und wir sind eigentlich so individuell geworden, dass man unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten hat, Heterogenität, individuelles Lernen, das sind die großen Themen in der Pädagogik gerade im Moment. Also ich will das einfach nur zeigen, um es zu veranschaulichen und um zu sehen, es ist alles sehr differenziert, wir sind für die Individualität, wir werben dafür, wir stehen dazu. Gleichzeitig kennen wir aber auch Schattenseiten, sehen vielleicht manche Dinge fast als Auswüchse. Es hat jetzt in der jüngsten Debatte um die Gemeinschaftsschule ja auch genau diese Kritik an der Schule in Künzelsau gegeben, nämlich ihr bereitet da schon sozusagen die angehenden Büroarbeiter oder die angehenden Manager vor, die sich selbst mit einem Zeitplan managen, die ihre eigene Zeit einteilen und so weiter. Und da gibt es sozusagen keine Freiheiten. Jetzt, nach dieser Eröffnung, der Blick von außen und ein Aufriss des Themas, möchte ich jetzt sagen, die Kritik an westlichen Werten ist sehr alt. Sie ist natürlich schon so alt wie die Moderne selbst. Ein Gründungstext der Aufklärung ist ja Kants Aufsatz Was ist Aufklärung? Und in dieser selben Zeitschrift, das muss also in den 1780er Jahren gewesen sein, in derselben Zeitschrift ist schon 3 Monate später schon eine Kritik daran erschienen. Und das heißt, so alt wie die Aufklärung ist auch die Kritik daran. Das ist aber ein Zeichen von unseren Werten wiederum, weil genau in diesem Aufsatz, was ist Aufklärung, auch just das gefordert wird, nämlich Meinungsfreiheit, offenes Austauschen von Pro und Contra, Meinung gegen Meinung. Und trotzdem würde ich sagen, wir haben hier eine alte Tradition der moderne Kritik. Christopher Lasch ist in Deutschland auch berühmt geworden durch sein Buch Das Zeitalter des Narzissmus. Sie sehen, es ist schon alt. Und da vertritt er die These, dass die Individualität eigentlich längst gekippt ist in Narzissmus, Selbstverliebtheit, Egoismus. Und so sagt er, Selbstbezogenheit prägt das moralische Klima der zeitgenössischen Gesellschaft. Es geht nicht mehr darum, die Natur zu erobern oder neue gesellschaftliche Herausforderungen zu suchen, sondern es geht um Selbstverwirklichung. Diese Alternativen, die er sagt, Natur erobern, da denken wir gleich an den Trek nach Westen, ja, eine alte amerikanische Erzählung, sozusagen eine Nation, die sich eines Erdteils annimmt, die diesen Erdteil erobert, oder vielleicht eine Nation, die eben von 1980 aus gesehen vor ein paar Jahren auf dem Mond gelandet ist, die irgendwie ausgreift in den Raum. Dann vielleicht könnte man ja auch den Sinn einer Gesellschaft sehen in sozialen Verbesserungen, sozialen Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Sie wissen alle, auch wir sind genau in der Situation, wie ist unsere Mobilität von morgen. Das sind große Herausforderungen. Wie ist Gerechtigkeit möglich in unserer freien Gesellschaft? Aber nein, sagt Lasch, wenn man hinguckt, geht eigentlich alles nur um den eigenen Bauchnabel, um Selbstverwirklichung. Und jetzt spielt er das mal in einer Region der Gesellschaft durch, an der Region des Religiösen. Das zeitgenössische Klima ist eben nicht religiös, sagt er, sondern therapeutisch. Was meint er? Heute sehen die Menschen sich nicht nach Erlösung, geschweige denn nach der Wiederherstellung eines goldenen Zeitalters, sondern sie sehnen sich nach dem Empfinden der momentanen Illusion von persönlichem Wohlbefinden, von Gesundheit und seelischer Geborgenheit. Mir geht es eigentlich nicht um Religion heute, aber ich finde das ein schönes Beispiel, weil man sieht, wie ein ursprüngliches Programm, ein religiöses Programm, in diesem Fall das christliche, mit einer bestimmten Jenseitsvorstellung, man könnte es ergänzen, mit einer bestimmten Vorstellung von Nächstenliebe, Samariterbeispiel, Samaritergleichnis, worauf kommt es an, Gott will in den Menschen gesucht werden und so weiter. Es ist überlagert worden durch den modernen Wert der Individualität, so sagt Lasch, durch die Selbstbezogenheit. Und was ist daraus geworden? So eine Art Therapiekultur. Ein Paradigma des Therapeutischen, das über allem liegt und über allem wabert und durch das, wie durch eine dicke Watteschicht, man auch schon gar nicht mehr ein anderes Programm sozusagen durchsetzen kann. So eine Art Wellness-Religion und tatsächlich kann man ihm in gewisser Weise recht geben. In dem Viertel, wo ich wohne, gibt es, glaube ich, 4 Yoga-Studios und in den Buchhandlungen, wo ich einkaufe, gab es ganz früher vielleicht mal Kreuze zu kaufen, zusätzlich zu den Büchern. Jetzt gibt es garantiert nur noch Buddhas. Also damit will ich gar nicht sagen, dass die östliche Religion was mit Wellness zu tun hat. Ich will eher sagen, dass die Adaption dieser Religion in unserer westlichen Gesellschaft, mit Lasch wäre das sozusagen die narzisstische Gesellschaft, dass die Adaption dieser Religion zu einem Konsum von Thesen des Buddhistischen zum Beispiel führt. Dieses Beispiel Religion finde ich einfach interessant. Wir werden es auch gleich verlassen. Aber da ich ein wunderschönes Zitat unbedingt Ihnen nicht vorenthalten wollte, will ich das noch bringen. Es ist auch für Sie, lieber Herr Friedrich, damit Sie auch was haben von diesen Thesen. Und zwar ist es nicht von Christopher Lasch, sondern von jemandem, der das viel besser kann. Und zwar Sloterdijk, Peter Sloterdijk. Er hat es genauso mit der amerikanischen Religiosität gesehen. Auch unter dir, sagt er, selbst wenn du aktuell entkräftet scheinst, liegt ein vibrierender Motivation in sie. Du lebst über einem energetischen Jenseits, das darauf wartet, in dir heraufzusteigen. Gott ist ein inneres Texas, der Mensch eine Förderanlage für Tiefenenergie. Ist es nicht schön? Das ist das Bild, was alles fasst. Gott ist ein inneres Texas. Er macht sich lustig natürlich über bestimmte Auswüchse einer Religiosität, die Lasch schon viel früher beschrieben hat als Therapiekultur-Religiosität. Ich will das gar nicht weiter verfolgen, ob da jemand Recht hat oder Unrecht hat, ob Religion nicht viel mehr ist oder ob es wieder was anderes wird. Das ist nicht interessant für uns, sondern es ist eigentlich nur interessant, wie mächtig moderne Werte sein können, die so ein Riesenprogramm für die Religiosität tatsächlich überlagern können oder in eine Richtung bringen können. Und B, wollte ich Ihnen einfach zeigen, solche Kritik gibt es schon immer und speziell in der Kulturkritik seit einigen Jahrzehnten. Deswegen komme ich jetzt zu dem, was mich noch viel mehr begeistert als selbst Peter Sloterdijk, obwohl so schön formuliert wird man jetzt nichts mehr finden in dem Vortrag. Aber von der Sache her ist das, was jetzt kommt, eigentlich das, was mich am meisten überzeugt hat. Sie fragen sich vielleicht, wie bekomme ich jetzt die Wende hin, den Wert der Individualität sozusagen doch noch zu verteidigen, nachdem ich so viel Schönes und Treffendes hier in der Kritik der Individualität, vor allem des Individualismus, gesagt habe. Und das ist tatsächlich dieser erfrischende neue Ansatz von Charles Taylor. Man kann es mit einfachen Worten so umschreiben. Taylor ist ungefähr der gleiche Jahrgang wie Lush und auch nicht weit weg von Chu-Bai Ming. Das sind alles so eine Generation. Nur Sloterdijk ist etwas jünger. Man kann es so umschreiben, während die radikale Kulturkritik, sei es von außen, sei es aber auch vom Westen selbst, davon ausgeht, dass die Werte des Westens, Beispiel Individualität, tatsächlich im Kern problematisch sind. Das ist die eine Position. Geht Charles Taylor von einer differenzierten Position aus, nämlich indem er die ganze Frage der Werte differenziert in zwei Ebenen. Und zwar sagt er, der Wert selber, in dem Fall Autonomie, also Selbstgesetzgebung, Authentizität, also Echtheit, Individualität, man selbst werden dürfen und sollen, diese Werte sind eigentlich fantastische Werte. Werte, die so attraktiv sind, dass noch der letzte Kritiker letztlich sich in irgendeiner Form seines Lebensstils bestimmt in diese Richtung ausrichten mag. Aber, und das ist die zweite Ebene, die Ausformungen oder die Realisierungen dieser Werte sind ganz häufig verflacht, konsumistisch verzerrt, vielleicht von bestimmten Zwängen der Wirtschaft auch, überformt. Und dadurch kommen sie in einer Weise zum Tragen, die wirklich problematisch ist. Ich würde das vergleichen, diese Trennung zwischen den eigentlich guten Werten und den problematischen Ausformungen mit einer Verfassung einer Gesellschaft, in der alle Ideale dieser Gesellschaft stehen und auf der anderen Seite dem real existierenden gesellschaftlichen Leben, politischen, wirtschaftlichen Leben, was, wie wir alle wissen, eine Menge von Problemen hat, die sich nicht an die Ideale der Verfassung halten oder auch halten können. Sein Programm aus seinem Buch »Das Unbehagen an der Moderne«, und da geht er explizit auch auf die Kritik ein von Lush und anderen. Er sagt, wir sollten uns um eine Wiedergewinnung bemühen, nämlich das höhere Ideal hinter den mehr oder weniger heruntergekommenen Praktiken ermitteln und artikulieren. Und anschließend diese Praktiken vom Standpunkt ihres eigenen, nämlich sie motivierenden Inhalts oder Ideals, kritisieren. Das ist so, wie wenn wir die real existierende Gesellschaft an ihrer eigenen Verfassung messen. Dann ist das eine ganz besondere Kritik, weil diese Kritik nicht pauschal ist, nicht Klischees folgt, nicht in feindlicher Absicht passiert, sondern eine solche Kritik erinnert den Kritisierten an seine eigentlichen Ideale. Und man könnte es geradezu sagen, man muss eine Gesellschaft, eine Kultur lieben, um sie richtig kritisieren zu können. Denn dieses Abweichen von der Verfassung und diese problematische real existierende Gesellschaft, darunter kann man ja auch tatsächlich leiden. Sie wissen, dass man diesen Widerspruch tatsächlich schmerzhaft empfinden kann. Und genau so empfiehlt uns Charles Taylor, sollten wir kritisch mit der westlichen Moderne umgehen. Er spricht sogar davon, dass wir die Kultur wieder emporheben sollten und sie näher heranrücken sollten an das sie motivierende Ideal. Und dieses Programm ist ja sehr, wie soll ich sagen, ehrgeizig. Es ist ein sehr großes Programm, aber es leuchtet auch unmittelbar ein und ich finde, im ganzen Bildungsbereich ist es sehr, sehr fruchtbar. Man sollte, wie er sagt, durch das Kritisierende hindurchschauen. Hindurchschauen, um es zu verstehen. Nämlich zu verstehen, nicht so wie Tu Wai Ming das sehr platt gesagt hat, Gier Egoismus. Das sind ja sozusagen moralische Kategorien, abwertende Kategorien und eigentlich auch schon fast, kann man sagen, physische Kategorien. Gier, das ist ja schon fast was Physisches. Und da wird eine Kultur gewissermaßen auf die schlechten Eigenschaften von, ja, von Natur eigentlich auch zurückgeführt. Durchschauen, das zu Kritisierende, um es auf eine ganz eigene Art kritisieren zu können. Fangen wir also erstmal bei dem an, was man da kritisieren könnte. The Different Company habe ich mir hier aus dem Netz geholt. Warum different? Warum, was ist das Typische für uns? Alles muss sich unterscheiden. Ja, Individualität reicht ja alles nicht. Es muss immer das andere sein. McDonald's sogar als das Norm-Restaurant schlechthin heißt das etwas andere Restaurant. Aber hier ist es eben ein Parfüm. Und das Parfüm habe ich deswegen gewählt, weil ja der individuelle Duft, damit wollen sich ja die Menschen voneinander unterscheiden. Und wenn da jetzt Different Company steht, dann heißt das eben nicht Außenseiter oder schlecht, sondern gerade gut, weil Unterscheidungsmerkmal. Noch krasser wird es aber, wenn ein Parfüm Ego heißt. Da fragt man sich tatsächlich, was ist los in einer Kultur, das heißt sogar Egoist, was ist los in einer Kultur, in der Begriffe wie Ego oder Egoist tatsächlich attraktive Produktnamen sind? Was ist da los? Woher kommt das? Warum ist das, was wir tatsächlich im üblichen Sprechen auch moralisch nicht gut finden, das Egoistische? Warum ist das etwas auf die Spitze getriebenes, was dem sich unterscheiden irgendwie helfen soll? Was ist da los? Und diese Beispiele jetzt, Parfüm ist ja nur ein Bereich, die dienen einfach nur der Veranschaulichung von dem, was ich eben mit Taylor genannt habe, die problematischen, verflachten Ausformungen ursprünglich guter Werte. Etwas verkürzt und sicherlich angreifbar gesagt, möchte ich diese Folie als Veranschaulichung des Werts Individualität verstehen, und zwar in seiner verflachten oder sagen wir irgendwie sehr weit entwickelten, sehr weit weiterentwickelten und vielleicht sehr weit auch abgekommenen vom Ursprung Form. Stellen Sie sich also sozusagen das als Vordergrund vor und als Hintergrund den Wert, sagen wir, der Authentizität, des, ich möchte mein eigenes Leben, oder vielleicht auch der Individualität, sei du selbst. Stellen Sie sich das vor, stellen Sie sich die Menschen vor, die auch nicht nur in dem Angebot leben, sei du selbst, geh deinen Weg, mach dein Ding, sondern auch in dem Imperativ, sei du selbst, unterscheide dich, sei erkennbar, dann kann man vielleicht erahnen, wie die Industrie auch diese Bedürfnisse entdeckt oder auch bedient, indem dann solche Angebote geschaffen werden. Bevor ich meinen eigenen Weg mühsam selbst finde, könnte man, das ist natürlich jetzt alles sehr verkürzt gesagt, zu einem guten Parfum greifen und mich dadurch unterscheiden und auch sozusagen etwas von diesem Reiz des eigenen mir als Attribut zulegen. Und damit möchte ich jetzt das konfrontieren, Taylors Satz, das höhere Ideal hinter den mehr oder weniger heruntergekommenen Praktiken ermitteln und artikulieren. Ja, ein erster Schritt, um einen Schritt hinter diese vordergründige Folie der Parfums zu machen, ein erster Schritt, mit Röntgenblick ja, anzuvisieren, ist ein ganz anderes Beispiel, eigentlich aus der Entwicklungspsychologie. Das kennen bestimmt viele von Ihnen, weil das so in vielen Lehrbüchern auftaucht. Abraham Maslow, die Bedürfnispyramide. Eine alte, wie Sie sehen, Veröffentlichung von ihm. Es müssen, heißt es da, erstmal die körperlichen Bedürfnisse inklusive Sicherheitsbedürfnisse gedeckt sein, das Austauschen, also man darf gewissermaßen, man hat ein Recht auf Austausch mit anderen Menschen, Und dann aber auch die Individualbedürfnisse. Also wir unterscheiden uns, der eine braucht mehr Ruhe, der andere mehr Bewegung oder mehr Anregung. Ja, diese individuellen Bedürfnisse, das wäre schon sehr viel, wenn die auch noch tatsächlich bedient werden. Aber der höchste Wert ist die Selbstverwirklichung. Warum zeige ich Ihnen diese gut verstehbare Folie? Erstens ein Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, diese Bedürfnispyramide in einer anderen Kultur. Dann hätten vielleicht in der obersten Etage die Family Values gestanden und nicht die Selbstverwirklichung. Damit will ich also schon sagen, wir müssen zugeben, das tut zwar so, als sei es Psychologie, vielleicht sogar Naturwissenschaft, vielleicht sogar naturwissenschaftliche Psychologie, aber wir müssen zugeben, es ist natürlich durch und durch gebunden an westliche Werte, an westliche Kultur. Zweitens aber, so wie das da steht, können wir zumindest dem was abgewinnen. Vielleicht auch nicht alles unterschreiben, aber doch was abgewinnen. Das heißt, obwohl es etwas Kulturelles ist, können wir dazu stehen. Und obwohl es vielleicht in einer anderen Kultur anders gesehen wird und man nicht die Naturwissenschaft so leicht bemühen kann, um das eine zu beweisen gegen das andere, und obwohl man zugeben muss, ja, es ist in gewisser Weise relativ, können wir doch sagen, ja, aber das ist unser Wert vielleicht. Wenn wir Kindern, unseren eigenen Kindern oder Kindern in der Schule helfen wollen, sich zu entwickeln, dann werden wir sie nicht mit dem höchsten Ziel erziehen wollen, sich einem Kollektiv einzufügen und eventuelle Sonderbedürfnisse sozusagen abzuschneiden, sondern wir werden ihnen die Chance geben wollen, diese eigenen Bedürfnisse überhaupt mal zu fühlen und zu artikulieren. Das heißt, mit der Bedürfnispyramide ist der Schritt gemacht, den Taylor unbedingt möchte, nämlich einzusehen, es sind tatsächlich kulturelle Werte. Das heißt aber nicht, dass sie relativ im Sinne des Relativismus sind, nach dem Motto, wenn es überhaupt verschiedene gibt, dann gilt gar nichts. Das ist ein Problem des 19. Jahrhunderts gewesen. Sondern eher zu sehen, nun ja, wir sind endliche Wesen, wir sind auch endlich in unserem Wertempfinden. Und so wie wir sie empfinden, die Werte, so gelten sie für uns tatsächlich. Wir können nicht uns vorstellen, dass es alles anders wäre. Ja, und Taylor versucht es jetzt etwas zu erklären. Authentizität kann man auch ein bisschen mit Individualität übersetzen. Zeigt uns einen Weg, der zu einer Lebensform mit letztlich mehr Selbstverantwortung führt. Denn sie gestattet uns, zumindest der Möglichkeit nach, ein erfüllteres und differenzierteres Leben zu führen, weil wir es in höherem Maße wirklich unser eigen nennen können. Das ist eigentlich schon das Commitment, mit dem wir uns klar machen können, über was wir da sprechen, wenn wir von Individualität sprechen. Oder, wie ich es eben gesagt habe, im Erziehungssystem als Entwicklungsziel für Heranwachsende. Es geht nicht um Egoismus und es geht nicht sich mit den Worten Gier oder Ausbeutung oder so das zu übersetzen, sondern es geht darum, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, nämlich dafür ein eigenes Leben zu entwickeln. Ein eigenes Leben würde heißen, sich selbst zu finden und seine eigenen Bedürfnisse überhaupt mal spüren zu lernen. Das ist, kann man in den verschiedenen Lehrplänen, auch im Kindergarten, Lehrplänen gibt es da ja auch, alles nachlesen. Das ist tatsächlich ein Ziel unseres Erziehungssystems. Eigene Bedürfnisse spüren lernen, eigene Bedürfnisse artikulieren können, ganz wichtig. Und natürlich auch, so gut es geht, sie durchsetzen, verwirklichen können, natürlich mit Rücksicht auch auf andere. Man könnte sogar sehr idealistisch sagen, es geht darum, seine eigenen Kriterien zu entwickeln und nicht die Kriterien anderer fraglos zu übernehmen. Es geht, noch eine Stufe pathetischer gesagt, darum, Maßstäbe zu setzen und nicht Maßstäbe zu erfüllen. Aber das ist jetzt so idealistisch, wir können gern wieder einen Schritt zurückgehen, nämlich zu den eigenen Kriterien. Denn hier, glaube ich, haben schon längere Zeit nicht westliche Intellektuelle, zum Beispiel chinesische Intellektuelle, gespürt und gemerkt, wie viel Kraft in diesem Suche nach eigenen Kriterien, Suche nach eigenen Bedürfnissen liegt, und zwar gerade für eine wirtschaftliche Entwicklung. Also es gibt starke Stimmen, auch in China, die sagen, wenn wir den wirtschaftlichen Erfolg sichern wollen, dann müssen wir eine etwas freiheitlichere Gesellschaft schaffen, mit genau diesen Werten, vielleicht nicht übertrieben, individualistisch, aber doch so, dass das Denken in eigenen Kriterien und die Lust darauf, was Eigenes zu entwickeln, letztlich doch auch zum Motor einer, wie Sie wissen, Start-up-Kultur und dadurch auch zum wirtschaftlichen Erfolg letztlich beiträgt. Aber das ist nur in Klammern gesagt, und weil Sie, Herr Friedrich, das ansprachen, es könnte eine Verbindung geben zwischen westlichen Werten und wirtschaftlichem Erfolg oder wissenschaftlichem Erfolg. Die kann ich Ihnen natürlich nicht nachgehen, aber ich hatte das Glück, einmal in Peking einen Vortrag halten zu dürfen, und dort waren eben auch Professoren aus der Beida-Universität, und die waren darüber sehr sozusagen aufgeregt, über diese Frage, wie können wir in die Zukunft uns entwickeln mit diesen furchtbaren Einschränkungen, die wir persönlich haben, und diesen Denkverboten und diesen daraus entstehenden Anpassungsmechanismen und so weiter. Jetzt möchte ich Ihnen Taylors Programm nochmal unabhängig von Zitaten präsentieren. Es hieß, ich sagte es schon, hinter den verflachten Ausdrucksformen entdecken wir unsere eigentlichen kulturellen Werte. Wir messen dann unsere Kultur an ihren eigenen Idealen und kritisieren sie im Sinne dieser Ideale. Ich hatte auch gesagt, Verfassung wäre ein anderes Beispiel. Jetzt aber ganz wichtig, da muss ich etwas länger bleiben, wir begreifen diese Ideale als Werte. Werte, die nur so lange leben, existieren, könnte man sagen, wie wir sie kultivieren, also pflegen und artikulieren. Zunächst mal der erste Halbsatz, wir begreifen diese Ideale als Werte. Das war das, was ich bei der Maslow'schen Bedürfnispyramide sagen wollte. Hatten wir bisher vielleicht gedacht, das ist so eine Art Naturwissenschaft, müssen wir jetzt zugeben, im Grunde ist es kulturell bedingt, dass da die Selbstverwirklichung in der Pyramidenspitze steht. Also gut, es sind in gewisser Weise kontingente Werte. Die haben natürlich ihre Geschichte. Hans Blumenberg hat das dreibändige Werk geschrieben, Die Legitimität der Neuzeit. Das heißt, die haben alle ihre eigene Geschichte aus der Spätscholastik. Das kann man alles natürlich nachvollziehen, wie diese Werte sich entwickelt haben. Aber trotzdem, auch die Entwicklung ist ja eine historische und auch die Entwicklung ist irgendwie eine kulturelle. Wir müssen also schon diesen Status der Werte einräumen. Aber, sagt Taylor, das ist gar kein Verlust, sondern im Gegenteil, das ist nur die Aufforderung, sie zu verlebendigen. Also er spricht von den Quellen des Selbst, Quellen, die sozusagen versiegen können, die man aber auch wieder ausscharren kann und zum Fließen bringen kann. Und die Quellen sind Werte, sind kulturelle Ideale. Er sagt, das ist unser moralisches Gepäck sozusagen, das wir immer wieder vergessen haben. Und wir können sie uns aber wieder hervorholen und wir können sie, diese Quellen zum Sprudeln bringen. Dazu aber müssen wir sie pflegen und artikulieren. Auch das hat Herr Friedrich in der Einleitung schon gesagt. Das Artikulieren ist tatsächlich entscheidend. Und hier komme ich zu einem geradezu genialen Gedanken von Charles Taylor. Wir können ihn aber auch nur in Klammern setzen. Er ist nicht unbedingt jetzt nötig für den gesamten Vortrag. Es geht darum, dass die Art und Weise, wie sich diese westlichen modernen Werte entwickelt haben, die ging ja einher mit dem Aufkommen der Naturwissenschaft, mit der Ablösung von der Kirche, von der Religion, von der Obrigkeit. Die hatte also ablösenden und befreienden Charakter. Und in dem Selbstverständnis der Moderne, in dem Selbstverständnis der Aufklärer, hatte es manchmal den Anschein, als werde da gerade weltgeschichtlich die Kultur überhaupt überwunden. Als sei das eine Entwicklung, die die Geschichte an ihr Ende bringe, indem sie aus dem Käfig der Kulturen den Kopf herausreckt und erstmals in der Geschichte so etwas wie eine Nichtkultur entwickelt. Naturwissenschaften entdecken sozusagen das objektiv Richtige, die Rationalität entdeckt den objektiv richtigen Staat und so weiter. Und das, sagt Taylor, ist gerade das Tragische Weil eine Kultur, die von ihren eigenen Werten glaubt, sie seien gewissermaßen das, was schon vorhanden ist, was sich wie ein Naturgesetz entdecken lässt, wenn ich nur genügend Verdeckendes wegräume, wenn ich nur genügend Verbindungen kappe, sei es zur Kirche, sei es zur Obrigkeit, eine Kultur, die das von ihren Werten glaubt, die wird ihre Werte als Werte vergessen, weil sie glaubt, das sei sozusagen das, was sich immer von selbst beweist, wie eine mathematische Formel oder wie ein Naturgesetz. Es ist aber nicht so. Diese Werte der Moderne sind auch Werte, sie sind prekär, das heißt, sie sind gefährdet. Sie können auch verloren gehen, haben wir an diesem Ort, also sprich in Deutschland ja alles erlebt. Sie können auch völlig in Vergessenheit geraten. Das heißt, wir müssen ständig sie, ja was denn, artikulieren. Das ist Taylors große These. Das Artikulieren ist die Art und Weise, Werte lebendig zu halten. Artikulieren heißt nicht, sie plump zu verteidigen, sondern artikulieren, das heißt, über sie zu reflektieren, sie in der Schule an Texten, wenn Sie ein Deutschbuch der Oberstufe sehen und durchblättern, sehen Sie sofort, das ist alles tatsächlich Literatur, die uns unsere Wurzeln, unsere Werte tatsächlich verlebendigen soll. Darum geht es. Und genau das, was wir jetzt tun, uns zu überlegen, was ist eigentlich unterstützenswert, was ist zu kritisieren, wie würden wir mit Kritikern sprechen, wofür würden wir stehen, das ist das Artikulieren. Sodass dieses ganze Eingeständnis, ja, es sind Werte, nicht dazu führt, wie gesagt, im 19. Jahrhundert zum Relativismus, sondern zu dem Versuch einer Verlebendigung der Werte. Ich selber spreche auch gerne davon, dass wir für Werte begeistern können. Genau. Damit komme ich jetzt zum letzten Abschnitt. Wofür wollen wir stehen, wofür wollen wir werben? Erinnern wir uns noch einmal an diese harsche Kritik. Gier und Egoismus, das war das, was mich jetzt hier beschäftigen muss, weil Individualität ja scheinbar was damit zu tun hat. Und hier noch einmal diese Gegensetzung zwischen dem sei ein guter Sohn versus mach dein Ding. In die Identität als Netz aus Beziehungen in der Familie, das konfuzianische Modell, sagt Zhu Baiming, und westliche Aufklärung, Identität als entdecke dich selbst, bis hin zur romantischen Suche nach der blauen Blume des eigenen Inneren. Zu dieser Gegenübersetzung können wir jetzt schon etwas mehr sagen als am Anfang des Vortrags. Ich möchte es so formulieren, es ist falsch, würde ich sagen, das eine, nämlich diese Verbundenheit in der Familie, auszuspielen gegen das andere. Auch in einer Kultur, die von Individualität geprägt ist, gibt es nicht nur gute zwischenmenschliche Beziehungen, es gibt auch Zusammenhalt. Hier scheint ein Punkt zu sein, der von außen nicht richtig verstanden wird. Dass Individualität so schnell immer gleich identifiziert wird mit Egoismus zum Beispiel. Wie könnte man das erklären? Und jetzt komme ich gewissermaßen an einem speziellen Punkt, ausgehend von Individualität, an sowas wie den heißen Kern, also den man auch kommunizieren könnte. Deswegen habe ich das so in Ich-Form formuliert. Auch wenn ich einen anderen Beruf ergreife als meine Eltern, auch wenn ich meine Partnerin, meinen Partner ganz alleine aussuche, auch wenn ich in einem ganz anderen Milieu lebe als meine Familie früher, ja, das sind Sätze, die wir aus unserer Wertorientierung sagen könnten. Wir müssen nicht Arzt oder Gärtner oder Pfarrer werden, weil mein Vater es war. Arrangierte Ehe ist nichts Schlimmes, aber wir verstehen es nicht von innen heraus. Und Bildungsaufsteiger, die möchten vielleicht sogar auch das Milieu ihrer Eltern verlassen. Oder umgekehrt gibt es ja auch heutzutage Downsizer, die die große Last auf den Schultern der Familie gar nicht mehr tragen wollen, sondern auch in ein anderes Milieu vielleicht wechseln wollen. Also das sind alles typische Bewegungen der Individualitätskultur. Man könnte es zusammenfassen, indem man sagt, auch wenn ich meinen ganz eigenen Weg gehe und dann das Entscheidende, bleibe ich trotzdem in Liebe und Dankbarkeit meiner Familie verbunden. Das halte ich jetzt für etwas, was man verstehen müsste, wenn man den Westen verstehen will. Oder der Westen ist zu großes Wort, wenn man einfach sagt, wenn man verstehen will, was Individualität als gelebter Wert tatsächlich heißen kann. Deswegen habe ich das als heißen Kern bezeichnet. Das müsste man kommunizieren und das geht auch tatsächlich. Sie werden es wissen aus Diskussionen, aus Gesprächen, die man führen kann mit Menschen, die das tatsächlich stärker identifizieren. Individualismus ist Egoismus. Ja? Den werden Sie an solchen Beispielen klar machen können. Familie kann auch auf Individualität sich gründen. Ich habe schon eben gesagt, das Schulsystem kann sich auch auf Individualität gründen, indem das nämlich Entwicklungsziele sind, die sogar im Lehrplan stehen. Und so ist es, dass, kommt es, dass viele Eltern sogar stolz auf das eigene Leben sind, das ihre Kinder führen. Es ist gar nicht unbedingt das Ziel, dass die Kinder in die eigenen Fußstapfen treten sollen oder dass sie möglichst ähnlich sein sollen, sondern man freut sich doch auch, wenn man merkt, das ist ganz anders, aber da hat jemand seinen Weg gefunden. Typisch für unsere Wertorientierung. Und so glaube ich einfach, dass diese Gegenüberstellung Beziehungsidentität als Beziehung in der Familie auf der einen Seite und Individualismus auf der anderen Seite, dass die tatsächlich nicht stimmt. Dass sie sozusagen ein eigenes Klischee ist, was dem Westen angeheftet wird, wie auch der Westen natürlich Klischees anderen Kulturen anheftet. Hier habe ich das nochmal, diese Gegenüberstellung. Hier würde ich wirklich sagen, etwas ist nicht verstanden, aber vielleicht ist es ja auch kein Wunder, dass etwas nicht verstanden wird, weil, Herr Friedrich sagte es bereits, nach außen wirkt der Westen natürlich sehr, zumindest in den Medien auch, in den anderen Kulturen, sehr konsumistisch, sehr merkantilistisch und auch dadurch, dass wir so viel mit Berühmtheiten und Stars und Sternchen und so weiter sind, natürlich auch das ganze Ego-Kult sehr präsent und wird nach außen vielleicht tatsächlich als das Eigentliche verstanden, was es aber eben nicht ist. Die Take-Home-Message von mir ist aber wiederum die von Taylor. Ich möchte es so sagen, an die Adresse der uns Kritisierenden. Es ist gut, diese Kritik ist gut, denn sie gibt uns die Chance und die Möglichkeit, tatsächlich das zu tun, was Taylor hier empfiehlt, die verflachten Ausformungen zu durchschauen, zu kritisieren, aber eben zu kritisieren im Sinne der hinter ihnen stehenden Ideale. Die Kritik von außen ist gut, weil sie uns hilft zu artikulieren, weil sie uns hilft zu vermitteln, das heißt nicht nur immer entschiedener, immer wütender zu beharren auf bestimmten plakativen Werten der Aufklärung, vor uns herzutragen wie Monstranzen, sondern vermitteln, das heißt werben dafür, übersetzen in Sprache, die Menschen teilen miteinander, zum Beispiel, wenn man im fernen Ausland ist und einen Kanal in all dem Nichtverstehen einen Kanal findet, weil zum Beispiel man auch Vater ist oder auch Sohn ist, ja, dann ist es ein ganz kleiner Moment der Gemeinsamkeit. Und darauf zielte mein Beispiel einfach. Das wäre ein Punkt, wo man vielleicht vermitteln könnte, erklären und eben werben. Und das, glaube ich, ist auch der Sinn dieser Vortragsreihe. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, danke schön, Herr Thomas. Natürlich auch rein egoistisch für die Schlusswerbung. Ja, haben Sie Fragen oder Anmerkungen zu stellen? Ja, bitte. Wir machen das wieder so, dass ich Ihre Frage kurz zusammenfasse, dass wir sie nachher auf der Aufnahme haben. Nicht, dass Sie sich wundern.
Ich habe den Blick auf die großen globalen Probleme der Zukunft.
Welches der beiden, ich nenne es jetzt mal Modelle, halten Sie tendenziell eher für möglich, diese Probleme anzugehen oder sie vielleicht sogar zu lösen? Der westliche Individualismus oder der östliche, was wäre da das Pardon?
Kollektivismus.
Ja, Gemeinschaft, ein gemeinsinnorientiertes Leben oder sowas. Was halten Sie da eher für möglich, den Westen oder Osten?
Also Sie fragen nach angesichts der Zukunftsprobleme, die sich uns stellen, welches Modell könnte das bessere sein, der westliche Individualismus oder auf Individualität ausgerichtete Westen oder der eher sich am Kollektiv, am Sozialen ausrichtende Osten?
Ja, eine Antwort fällt mir nicht leicht. Ich kann keine Entscheidung treffen. Ich kann nur so viel sagen. Wenn die Wertorientierung an Individualität zwingend bedeutet, dass die dazugehörige Lebensform ein oder mehrere Autos braucht, ein oder mehrere Flugreisen pro Jahr braucht und so weiter und so fort, dann ist es natürlich eine hochproblematische Lebensform, wenn diese Lebensform verbreitet wird auf noch und noch und noch mehr Menschen. So viel, glaube ich, ist Konsens. Das heißt aber noch nicht, dass irgendeine andere Wertorientierung in der Lage ist, das Riesenproblem zu lösen. Das ist zwar jetzt vielleicht etwas billig, dieser Satz, aber ich las letztens, dass Peking jetzt die Stadt ist mit den meisten Milliardären, hat jetzt gerade New York überholt. Das heißt, ganz so einfach geht es nicht auf mit der konfuzianischen Moderne. Aber wie gesagt, das ist etwas billig, weil man da bei näherem Hinschauen vielleicht wiederum sagen könnte, auch wieder jetzt im Taylorschen Sinne, die eigentlichen Werte, die kollektiven, die gemeinschaftlichen Werte, die sind natürlich von diesen Milliardären in Peking gerade nicht verwirklicht. Insofern wären das auch wiederum von diesen Werten aus zu kritisieren. Trotzdem möchte ich sagen, um zu meiner ersten halben Satz zurückzukommen, unser Lebensstil drückt im Moment Individualität oft in Bereichen aus oder in Lebensformen aus, die tatsächlich ein Problem für die gesamte Welt werden, Beispiel Flugreisen. Andererseits ist es nicht so, dass wir uns diesen Erkenntnissen nicht auch öffnen können. Und das heißt eben auch auf demselben Weg, auf dem wir uns schon befinden, zum Beispiel über Innovationen im Bereich intelligenter Unternehmen, Ideen, die eben tatsächlich in dieser Kultur scheinbar doch besser aus dem Boden schießen als woanders, dass wir durch solche Unternehmungen auch gegensteuern können. Mobilität zum Beispiel, ich erwähnte es bereits, wird auch wieder neu gedacht. Das heißt, in derselben Kultur kann aus demselben Prinzip auch sozusagen ein Heilmittel entstehen, wo doch zunächst nach außen so aussieht wie Individualismus heißt, jeder braucht ein Auto.
Bei dem Zitat von dem Tu Wai Ling dachte ich mir, zwischen 2002 und 2016 hat sich wohl ein bisschen was getan. Einige dieser Argumente könnte sicherlich jetzt gerade auch gegen die chinesische Gesellschaft und ihre Entwicklung wenden. Und das ist sicherlich das, was Sie gerade angesprochen haben. Ja, drückt sie eine Frage. Da haben wir eine erste und dann noch.
Ihrer Meinung nach so schwer, über Werte zu diskutieren. Die stehen ja da hinten und daran sollen wir uns orientieren. Aber die Ansätze, die wir in der Gesellschaft haben, die werden entweder gut gemacht oder sie werden nicht geliebt. Warum fällt uns das so schwer?
Warum fällt es uns so schwer, fragen Sie, über Werte zu diskutieren, sie uns ins Bewusstsein zu rufen und so weiter. Was sind dafür die Ursachen in Ihren Augen?
Ja, ich will vielleicht aus meinem eigenen Fach antworten, der Philosophie. Da gibt es ja in der Ethik immer die Frage, wie begründet man die moralischen Normen? Und da ist eine ganze Metawissenschaft und Metaphilosophie, Moralphilosophie und kämpft dafür mit einem großen Ziel, nämlich der sogenannten Letztbegründung. So, und in diesem Ziel artikuliert sich, glaube ich, etwas von unserem, wie soll ich sagen, von dem, was uns stark ausmacht. Und da könnte genau das Problem liegen. Nämlich die Meinung, etwas tatsächlich aus dem Bereich des, Anführungszeichen, daran glaube ich, das finde ich gut, das ist mein Wert, herauszuführen in den Bereich, das kann ich dir beweisen. Das ist aus den und den Gründen so und so. Und wenn ich nur lang genug mit dir diskutiere, musst du es auch begreifen. Wenn nicht, bist du entweder nicht klug genug oder verstockt. Das ist tatsächlich eine Tendenz in unserer Kultur. Und die hat, glaube ich, Charles Taylor sehr gut beschrieben, wenn er sagte, dass die Inhalte von vielen dieser Werte uns zunächst so scheinen, als seien sie gar keine Werte. Als seien sie sozusagen das Wegschaben und Wegschieben von überkommenen und von veralteten Bindungen, Bindung an die Kirche, Bindung an die Obrigkeit. Und was man darunter freilegt, das ist sozusagen, das gehört zum Bestand der Welt, so wie naturwissenschaftliche Fakten. Ja? Und das ist tatsächlich, glaube ich, eine Art, wie unsere Kultur sich mit sich selbst verständigt. Da ist wenig Position und wenig Werbung für etwas, was man nicht weiter begründen kann, sondern weil es da ist wenig Begründung von der Art, das ist ein Herzensanliegen. Kann man nicht sagen, das ist unwissenschaftlich, ja, und so weiter. Also das heißt, unsere Kultur neigt dazu, das Höhere ist das Rationale und das Höhere ist das Nicht-Individuelle, sondern, das erscheint sich jetzt wieder zu widersprechen, also man sage ich lieber Subjektive, das Höhere ist das Objektive. Das Subjektive ist nur irgendwie und kann jeder sagen, wie er will. Und das ist ein Problem und ich denke mal, in der Kulturphilosophie des frühen 20. Jahrhunderts sieht man das, da denkt noch niemand an andere Kulturen. Da gibt es noch gar nicht diese Begegnung. Und jetzt aber gibt es die und bei Taylor bricht es sozusagen um. Und jetzt ist kaum noch jemand so naiv zu sagen, ja, die Bedürfnispyramide, das ist sozusagen Naturwissenschaft oder so. Also ich glaube, dass jetzt genau die Zeit kommt. Taylor hat es sozusagen als Programm vorweggenommen, schon in den 90er Jahren. Aber wir kommen jetzt gar nicht umhin, angesichts der Weltlage und auch uns selber zu sagen, was wollen wir eigentlich.
Sie hatten eine Frage.
Die mehr Individualität angestrebter von der Jugend sehe ich, dass sie sich eigentlich freiwillig diesem Konsumterror öffnen und jeder mit vom T-Shirt und der Baseballkappe bis unten zu den Schuhen der berühmte Haken dran sein muss. Also eine Uniformität, der folgen sie blind, nur um ihn zu sein. Und das ist jetzt einfach eine Feststellung von mir, was ich jetzt hier beobachtet habe. Und da möchte ich noch sagen, dass ich den individuellen Wert, zum Beispiel Aufmerksamkeit dem Vortragenden gegenüber, und danke für den Vortrag, habe ich beobachtet, dass dieser Wert auch nicht gelebt wird, weil ein Teil mit seinem Handy beschäftigt ist und sich weltweit.
Wer weiß, hat er mich gegoogelt.
Ja. Wer hat noch einen Termin mit mir und so weiter. Also Individualität will jeder haben und vorleben und wie toll, aber das bringt unsere Gesellschaft auseinander. Und da können wir noch 2000 Jahre über Werte diskutieren, wenn, wie soll ich sagen, das werden wir nicht aufhalten. Aber jeder Einzelne muss für sich schauen, wo bin ich denn heute Abend, kommt in einem guten Fernsehen um 22 Uhr Grad, wie die Manager am Anschlag sind. Werde ich mir anschauen.
Ja, okay. Danke. Also Sie weisen darauf hin, dass der Drang zum Individualismus manchmal auch in der Konformität, in Uniformen landen kann. Sie kritisieren dann unser Sozialverhalten, dass wir offenbar Aufmerksamkeit nicht in dem Ausmaß aufbringen können, dass wir eine Stunde lang mal zuhören, ohne zwischenrein online zu gehen. Ich denke, das waren so zwei Elemente dessen, was Sie gesagt haben.
Ja, ich denke, gehen wir gleich weiter. Also, verstehe Sie. Ja.
Ausgedrückt auch die ältere Generation einfach
begreifen muss und akzeptieren, dass sich der Wert, dass sich die Werte einfach gewandelt haben und nicht mehr die gleichen sind, wie sie vor 50 Jahren vielleicht waren. Und ich glaube, es ist unnötiger Stress für die Nerven, sich über diesen Wertewandel aufzuregen. Verstehen Sie, was ich meine?
Also sie übersetzt sie. Ich versuch's mal. Also Sie sagen,
nur weil ich hier sitze und vielleicht mein Handy checke und ja, das vielleicht nur noch wegen der Uhrzeit, weil ich keine Armbanduhr besitze, wie meine Oma mit 70, heißt das ja nicht, dass mir irgendwelche deutschen Werte weniger wichtig sind, nur weil ich hier mit dem Handy sitze. Oder nur weil ich Nike-Schuhe trage.
Also, Sie sagen, Ihre Wertorientierung hängt nicht ab von den äußeren Statussymbolen wie Schuhen oder dass sich womöglich ihre Orientierung an der Uhrzeit ein bisschen geändert hat und Sie das mittlerweile auf einem Bildschirm ablesen und nicht mehr an einem Zifferblatt. Das, sagen Sie, sei ein Zeichen dafür, dass sich nicht zwingend die Werte geändert hätten. Andererseits sagen Sie aber, es gibt einen Wertewandel, den wir Älteren gefälligst zur Kenntnis nehmen sollten. Ich ironisiere gerne mal ein bisschen. Sie werden sich womöglich über das Semester, wenn Sie öfter kommen, daran gewöhnen, der Versuch, über Zuspitzung ein bisschen zu locken. Also, da ist mir jetzt noch nicht so ganz klar, ob Sie uns darauf hinweisen möchten, dass eigentlich die Werte stabil bleiben, nur unsere Artikulationsform und mit ihnen unser Umgang damit sich verändert, oder ob Sie tatsächlich sagen, die Werte selbst ändern sich. Das war mir nicht klar geworden aus Ihrer Einlassung. Nun gut, vielleicht kommen Sie zusammen und unterhalten sich, das wäre ein guter Gewinn.
Sehr in unserem Sinne, genau.
Ja.
Heute Abend nicht mehr, ich muss auf
den Bus. Okay. Nun denn. Ich glaube, vielleicht führen Sie Ihre Gedanken wieder in die Runde zurück. Ich glaube, mir kommt ein Gedanke gerade entgegen, aber ich spreche ihn mal nicht aus. Das ist sicherlich eine interessante Frage natürlich. Ja. Kann man anhand von Äußerlichkeiten tatsächlich darauf schließen, ob ein Wertewandel sich vollzieht oder nicht? Aber vielleicht zu Ihrer Beruhigung, es gab tatsächlich in diesem Land und auch in den Generationen vor Ihnen schon eine ganze Menge Erfahrung mit Wertewandeln. Die deutlich Älteren als Sie haben in diesem Land wahrscheinlich einen der größten Wertewandel überhaupt mitgebracht, von einer faschistischen Diktatur hin zu einer Demokratie. Ich glaube, so einen starken Wertewandel hat Ihre Generation bisher wahrscheinlich noch nicht durchleben müssen. Da ist durchaus was passiert. Also die Erfahrung mit Veränderungsprozessen ist nicht das Privileg der Jugend. Das ist aber kein Angriff gegen die Jugend, den ich gerade äußere, ist einfach nur eine Beschreibung. Aber sei es drum. Was sagt der Philosoph Thomas zu all dem?
Ich habe heute schon so viel gesagt. Ich glaube, wir nehmen lieber noch einzelne weiter in die Diskussion, die noch was. Da war der Herr noch da hinten.
Schon. Da oben eine. Ja, bitte. '58 hatten Sie einen Irokesenschnitt?
Super.
Also, wir stellen Sie sofort aus als Beispiel des Wertewandels. Und das Doofe am Irokesenschnitt ist, er hält sich nicht lange. Also ich kann es bestätigen. Also Sie haben gerade darauf hingewiesen, dass sich die Symbole sozusagen, mit denen die Jugend sich schmückt, vom T-Shirt bis Jeans und so weiter, wie man damit umgeht, sich immer wieder wandeln. Ja, ich glaube, das ist in der Tat zumindest für das 20. Jahrhundert ein sehr deutliches Zeichen. Die Klage über die Jugend übrigens ist noch viel, viel älter. Ja. Da lesen Sie mal den guten Platon und dann finden Sie 1000 Anmerkungen darüber. Das ist ein Standard, da wandelt sich gar nichts. Ja. Nun gut. Wandelt sich noch was hin zur Frage?
Ja, wir hatten hier eine, genau.
Ja, ich meine, ist das nicht an für sich eine nur akademische Diskussion, die wir hier treiben, weil die Werte, also hauptsächlich ja das, was man unter Wertewandel versteht, wird uns ja heute mehr oder weniger von außen, ja sage ich mal, oktroyiert mit guter Werbung. Ne? Also gute Werbung. In Anführungszeichen, interessanter Werbung, dass wir also praktisch uns gar nicht mehr diese Gedanken machen oder auch einfach von dem Machen dieser Gedanken abgelenkt werden und einfach dem, wie es so schön neudeutsch heißt, dem Mainstream folgen, uns dahin bewegen. Und da muss ich natürlich sagen, das ist das, was ich den Soziologen immer ankreide, dass die zwar Bestandsaufnahmen machen können, aber uns keine Anleitungen zur Veränderung geben können. Philosophen ja sowieso nicht. Wirklich.
Hier stehen zwei, seien Sie vorsichtig. Ja.
Nachbarfakultät der Soziologen könnte da hier mal etwas mehr zum Engagement treiben, sich Gedanken im Vorhinein zu machen, wie entwickelt sich was und wie kann man dem schon rechtzeitig gegensteuern, anstatt es nur dann zu analysieren, eine Bestandsaufnahme zu machen.
Wollen Sie es noch
übersetzen? Ich versuche es mal, ja. Also Ihr Hinweis ist, bitte? Oktroyieren, ihn aufzwingen. Ja. Ja, Sie sagen, dass wir womöglich durch die Medien, die Werbung und so weiter davon abgehalten werden, überhaupt uns mit solchen Fragen zu beschäftigen und plädieren jetzt dafür, dass manche Fakultäten oder Disziplinen sich doch da ein bisschen drum kümmern könnten. Die Philosophen schließen sie aus, okay. Da könnten wir jetzt gerne in die Diskussion einsteigen. Aber Sie sagen, ich mache einen kleinen Halbsatz noch als kleiner Hinweis. Die Philosophien der Antike hatte nichts weiter als die Aufgabe, eine Schule des Lebens zu sein. Ja, die Philosophenschulen waren Schulen, in die man ging, um Leben zu lernen, und zwar gut leben. Das hat vielleicht was damit zu tun. Vielleicht müsste die Philosophie sich da wieder ein bisschen mehr drum kümmern, aber das ist ein anderes Thema. Sie sagten, die Soziologen könnten es doch machen, anstatt immer nur zu beobachten, zu analysieren, wie die Gesellschaft ist, könnten sie doch vielleicht auch schon so eine Art Frühwarnsystem entwickeln und rechtzeitig uns Anleitungen geben, wie wir vielleicht mit solchen Wandelprozessen umgehen können.
Ja, also Kritik an der akademischen Form von Philosophie, von Soziologie, Theologie übrigens auch, die teile ich zum großen Teil. Ich glaube, das ist auch eine Auswirkung einer rationalistischen Kultur letztlich ist. Das hat auch was mit der Tradition der Moderne zu tun, dass die Wissenschaft selber eben nicht wertgebunden sein möchte und auch nicht so sehr zielt auf Veränderung von Praxis, Politik und so weiter, sondern letztlich sich säubert, sich reinhält und tatsächlich versucht im Reich des Geistes da mit Beschreibungen, soziologische Beschreibungen oder auch mit Argumenten, mit Begründungen in der Philosophie zu hantieren. Das kann man tatsächlich kritisch sehen. Ich selber würde mir auch mehr wünschen, dass die Wissenschaft dieses, was sie als akademisches Ideal hat, sozusagen weiter fasst. Und wenn ich richtig weiß, ist einer der Lieblingsphilosophen von Ihnen, Herr Friedrich, Karl Popper, hier auch durchaus ein Zeuge, der zumindest die Rolle der Intellektuellen auch kritisch sieht und auch vielleicht dafür einstehen würde, dass sie als Intellektuelle in der Gesellschaft sich auch melden, zum Beispiel. Ich will aber auch sagen, da, wo die akademische Welt ein Vakuum gelassen hat, und so ist es faktisch im Moment, hat sich längst natürlich eine Zwischenebene etabliert, und das ist zum Beispiel, das sind die Thinktanks, die Politikberatung machen. Immer wieder, wenn Sie Deutschlandfunk hören, wird irgendein Experte interviewt, der ist jedes Mal aus irgendeiner Stiftung oder Politik oder was weiß ich, die ich gar nicht kenne. Ja, das heißt, es gibt da eine ganze Welt, die nicht Uni ist und aber auch nicht Partei. Dann gibt es natürlich die ganze Schicht der sehr klugen Menschen, die in Feuilletons schreiben oder eben auch in Wissenschaftsteilen der Zeitschriften, die auch von der Wissenschaft merkwürdig auf Distanz gehalten werden. Das ist jetzt ein eigenes Problem der akademischen Welt, das man kritisieren kann. Unsere Medienwissenschaftler, ja, in Tübingen, die würden sich zwar, Klaus Kleber und so, die machen sie zum Honorarprofessor, so, das schon, ja, aber zu Journalisten, ja, die sind irgendwie nochmal ein anderes Milieu. Also mit anderen Worten, es gibt da ein Zwischenmilieu, und letztlich ist es, was Sie ansprechen, wer schützt uns vor den bestimmten, also vor bestimmten Entwicklungen oder Übertreibungen jetzt zum Beispiel von wirtschaftlichen Zwängen oder auch von der Werbung, da ist durchaus die Politik gefragt. Ich erinnere nur an die Werbekampagne, ich glaube Marlboro war es, die verboten wurde in München. Sie haben es vielleicht damals mitbekommen, Maybe und was war das andere? Don't be a Maybe. Also der Maybe ist sozusagen der Punktator, der Zweifler, der sich nicht verliebt, der sich nicht loslässt, der nicht richtig aufs Ganze geht. Und das ist der Nichtraucher. Ja? Und der andere ist der, der eben so auch mal nachts ins Schwimmbad einbricht und so weiter. Und das ist der Raucher. Und da hat das Landgericht oder was weiß ich, Verwaltungsgericht München gesagt, das wird aus dem Verkehr gezogen, weil das sozusagen von uns vielleicht verstanden wird, aber vielleicht von den Einstiegsalter 15-, 16-Jährigen nicht so gut. Daran sieht man, dass diese ganze Zwischenwelt natürlich schon existiert. Zu Recht.
Sie hatten vorher... Passt schon. Na gut, wenn es passt. Ich muss ein bisschen gegensteuern, damit kein Missverständnis aufkommt. Ich glaube nicht, dass Sie das intendieren, aber es könnte so verstanden werden. Ich glaube, dass wir nicht in eine Rationalitätsbeschimpfung verfallen sollten, sondern überlegen sollten, mit welchem Rationalitätsbegriff gehen wir um. Ja? Und was wir in den Wissenschaften häufig haben, ist ein sehr verkürzter Begriff von Ratio, ja? Der sehr fast geradezu technizistisch ist. Ja? Das ist eine Zweckrationalität. Das hat aber nichts mit einem Vernunftbegriff, wie wir ihn in der Philosophie beispielsweise finden können, zu tun. Ja? Und da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Dieses Funktionsdenken, dieses Effizienzdenken und so weiter, das wir in den Hochschulen natürlich auch sehr, sehr betreiben, weil das gerade gesellschaftlicher Hauptstrom ist, auf dem alle schwimmen. Diese Art von funktionalem Effizienzdenken ist eigentlich hochgradig irrational in meinen Augen. Ja? Das hat große blinde Flecken. Und die werden in den Universitäten nicht diskutiert. Da ist ein Problem. Ja. Aber es wäre natürlich im Dienste der Rationalität, das zu diskutieren.
Einer neuen Vortragsreihe von Herrn Professor Friedrich. Rationalität und Rationalitätsbegriffe. Wenn Sie das
kein Problem, aber da kommt keiner, kann ich
nicht. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Er macht die guten Themen, damit die Leute auch kommen.
Ja, ich mache das, ja versteckt. Und Popper gibt es auch noch, dann ganz am Ende. Da ist noch eine Wortmeldung. Ja, bitte.
Sie haben sich jetzt hier gerade gehalten für uns Normalbürger. Wir Normalbürger leben aber im Moment in einer sehr schwierigen Zeit, wo Werte gerade gibt es eine Frau, die sagt, wir schaffen das, weil sie die Not an unseren Grenzen sieht, weil sie braucht es nicht zu vertiefen. Und wir sind jetzt so weit, dass es andere Leute gibt, die bauen Zäune, die bauen Mauern, die schließen uns gegenüber diesen armen Menschen ab. Und wenn wir heute, wenn wir die Werbung sehen, das Fernsehen ist Werbung in jede Richtung, wenn wir diese Bilder uns anschauen, dann ist dort das Chaos, was sich von uns keiner wünscht, dass jemals von uns wieder in solche Situation. Western, dass das die westlichen Werte, die in der Welt im Moment oder die von den Amerikanern, von der UNO dargestellt, da gibt es eine Entwicklung in Deutschland, das kann man nur befürworten. Und dann gibt es in Deutschland aber eine ganz klare Strömung, die sagt, das ist furchtbar und das kann man eigentlich nicht akzeptieren, dass unsere Bundeskanzlerin da sonst gegeben hat, indem sie sagt, wir schaffen es.
Also, Sie. Die Philosophie. Nun gut, also Sie sagen, Sie verweisen auf aktuelle gesellschaftliche, politische Probleme, die wir haben, Flüchtlingsthematik, die Situation, dass einerseits Frau Merkel als Kanzlerin die Parole ausgab, wir schaffen das, dass das andererseits auf große Kritik stößt, dass die Konzepte so und so offensichtlich uns vor große Schwierigkeiten stellen. Derzeit kann man sich angesichts der Berichterstattung, der Bilder in den Medien natürlich fragen, wenn man verzweifelte Menschen vor irgendwelchen Zäunen und Mauern sieht, die nicht mehr weiterkommen. Ja. Was bedeutet das vor dem Kontext unserer vermeintlichen westlichen Werte? Wie kann man das bewerten? Kleine Randbemerkung, bevor Sie womöglich reagieren. Einer der Vorträge in der Reihe wird sich mit dem Thema Asylrecht beschäftigen. Ja. Kann ich Ihnen empfehlen, da zu kommen. Aber was sagt die Philosophie?
Ja. ich weiß, dass es für die Glaubwürdigkeit der, man sagt das ja in dem Fachbegriff, Geltungsbehauptung der Werte ein Problem ist. Also es gibt da die Behauptung, dass bestimmte Werte, bestimmte Rechte vor allen Dingen universell gelten. Das ist diese Geltungsbehauptung. Und da ist natürlich von außen immer die Kritik, die behauptet, also ihr behauptet, ihr seid jetzt also zum Beispiel die westlichen modernen Denker, behauptet diese Allgemeingültigkeit, aber faktisch gilt die doch irgendwie nur in den Grenzen eurer Nation oder Welt, westlichen Welt, weil schon an deren Grenzen scheinen sie nicht mehr zu gelten, aber dann auch international, das ist ja dann immer bei dem Staatsbesuch in China, was darf gesagt werden, was darf nicht gesagt werden. Oder es ist natürlich auch bei humanitären oder auch militärischen Interventionen, wo bleiben da die Werte? Also mit anderen Worten, da ist ein riesiges Glaubwürdigkeitsproblem. Aber ich denke, dass das letztlich nicht auf philosophischer Ebene gelöst werden kann. Und das ist auch letztlich der Grund, warum ich dazu nicht viel sagen kann oder auch nicht viel gesagt habe, weil dieser Widerspruch zwischen einerseits so sollte es sein, ich habe das immer mit Verfassung sozusagen als Kurzformel veranschaulicht, und andererseits so wird es in der Praxis gelebt. Ja? Und da ist es manchmal nicht anders gewollt und aber auch manchmal durch objektive Bedingungen wieder gar nicht anders möglich. Das wissen wir auch in bestimmten Situationen des Rechts. Dieser Widerspruch, glaube ich, der ist praktisch jedem klar. Also das ist nichts, was irgendwie jemand überhaupt nicht einsehen kann. Aber da fangen die Probleme ja erst an. Also sie fangen eben sozusagen jenseits des Reichs der Ideale an, nämlich wie kann man sie umsetzen. Und da ist, wie Sie es jetzt geschildert haben, ja genau die politische Auseinandersetzung darüber. Soll es eher in diese Richtung gehen, soll es eher in jene Richtung gehen? Was ist machbar, was ist sozusagen die Folge von X und was ist die Folge von Y? Welche Handlungen haben welche Folgen? Das ist letztlich Politik. Ich finde sie durchaus auch, also zumindest immer wieder auch wertorientiert, diese Debatte. Aber auch die Belange der Praxis sind natürlich, wenn es darum geht, wie handeln, auch wichtig. Also was heißt wichtig? Sie sind sozusagen nachvollziehbar, dass das als Argumente, dass das als Argument gebracht wird. Und das ist der Grund, warum die Philosophie hier eigentlich wenig sagen kann. Sie können natürlich dafür plädieren, dass die Diskussion selber ehrlich bleibt und im ehrlich hieße dann durchsichtig zu machen, welche Interessen jeweils, und zwar auch berechtigte Interessen, jeweils mit bestimmten Argumenten oder Vorschlägen, wie zu handeln sei, verbunden sind. Interessen im Sinne von, wir wollen verhindern, dass, ich weiß nicht, XY oder wir wollen das Recht von XY wahren und so weiter. Das muss, das ist vielleicht das Einzige, was die Philosophie einklagen kann und auch einklagen soll, dass diese Diskussion dort, wo sie mit Werten zu tun hat, auch wirklich so geführt wird. Aber eine Lösung ist, das Problem, was Sie ansprechen, ist so schwierig, dass es keine einfache Lösung gibt. So viel kann man sicherlich sagen. Ja? Das heißt aber nicht, dass man nicht in der Argumentation sagen könnte, gemäß unserer Ideale müsste die Lösung so sein. Ja? Und gemäß der und der Bedingungen kann davon XY sozusagen realisiert werden oder auch nicht realisiert werden.
Ich ertappe mich dabei, sogar einen Hauch optimistischer hinsichtlich der Philosophie zu sein als Sie.
Dann haben Sie das Schlusswort.
Ja, das hätte ich jetzt eh ergriffen. Leider kann ich jetzt keine Fragen mehr annehmen. Unsere Zeit ist um, aber eben noch zwei, drei Sätze dazu. Natürlich kann Philosophie, das ist auch nicht die Aufgabe, es wäre auch falsch, ja, nicht die Antworten vorgeben, die wir in einer Demokratie in ganz bestimmten Prozessen zu entscheiden haben. Ja, dafür gibt es Parlamente und Gott sei Dank hat Platon mit seinem Philosophenstaat nie sich durchgesetzt. Ja, also der Philosoph als Entscheider oder als König wäre eine Fehlbesetzung. Platon hat es versucht, in Syrakus ist mächtig gescheitert. Und wenn Sie zum letzten Vortrag in dieser Reihe kommen über die offene Gesellschaft, dann werden Sie hören, warum das, welches Denken dazu führt, ja, oder wohin solch ein Denken führt, wie Platon beispielsweise es angelegt hat. Ich glaube aber, dass die Philosophie einen Beitrag insofern leisten kann, als sie weiß, was passiert, wenn wir diesen oder jenen Wert in den Vordergrund schieben in einer Diskussion. Dass sie weiß, woher Werte und Ideen kommen, wie sie sich entwickelt haben und wie man sie kritisieren kann. Wo ihre sozusagen Schwachpunkte sind, an denen man sie angreifen kann, welche Konsequenzen womöglich der eine oder andere Wert, wenn man ihn zu Ende denkt, denn hat und wie die Konkurrenzsituationen vielleicht ausgefochten werden können, so dass es ein wertvoller Diskurs ist, ja, und einer, der werthaltig bleibt. Ich glaube, an der Stelle liefert die Philosophie uns tatsächlich einiges und zum Beispiel liefert sie uns insbesondere die Möglichkeit, den für mich eigentlich bedeutendsten Wert der westlichen Welt, jetzt oute ich mich schon am ersten Abend, hochzuhalten, nämlich den der Kritik. Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Wert, den sich der Westen ausgebildet hat, die Kritik. Dummerweise taucht er gar nicht auf in der Vortragsreihe. Ich wollte den Vortrag von vorletztem Semester nicht wiederholen, aber vielleicht komme ich ja nochmal dazu. Wie auch immer, das schließt ganz gut an das, was uns nächste Woche erwartet. Da wird nämlich Professor Neuser, Wolfgang Neuser von der Universität Kaiserslautern, uns erzählen, wie man Werte begründen kann. Und ich glaube, das ist ziemlich wichtig, das zu wissen. Vielleicht sind Sie auch wieder dabei. Herrn Thomas, herzlichen Dank. Ihnen Dank fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Danke.